wohl war. Und am Ende verabschiedet man sich dann nochmal und dann dieses QRZ, also QRZ am Ende ist die Abkürzung für wurde ich gerufen, also sind da noch mehr Stationen, die mit mir sprechen wollen. In dem internationalen Wettbewerb, sprich in einem Contest, kommt es ja wie eben schon erwähnt auf Geschwindigkeit an und da möchte man natürlich möglichst viele Stationen in der verbleibenden Zeit abarbeiten.
Okay, dann gehen wir mal wieder zurück zu den digitalen Betriebsarten, weil die wurden mir ja quasi hier zum Abspielen gegeben. Also euer Vorschlag war, ich spiele eine ab und ihr drei könnt mir sagen, welche es war und ich werde dann den Zuhörern mitteilen, wer es geschafft hat und wer da jubelnd vor Freude um den Tisch tanzt. Also ihr könnt reinreden, ne? Also,
ja, das, ich habe mir gerade überlegt, ob ich jetzt drüber nachdenke, was da gemorst wird. Also das ist CW. CW ist als Abkürzung, wie der Kollege aus Amerika eben schon gesagt hat, Continuous Wave. Das ist Morsen, ganz klar. Und das war auch relativ langsam. Also es gibt inzwischen Leute, was heißt inzwischen? Es gibt relativ viele Leute, die das sehr, sehr viel schneller können. Das war so ganz grob Tempo, 50, 60 vielleicht. Und es ist keine Seltenheit, dass Leute mit Tempo 250 bis 300 geben, also 300 Zeichen die Minute.
Es ist ja schon schwierig genug, 300 Zeichen auf einer normalen IBM 101 Tastatur einzugeben. Wie schafft man das denn bitteschön mit nur einer Taste?
Ja, also es gibt verschiedene Techniken. Es gibt mehrere Tasten. Es gibt die ganz normale Taste, die jeder aus dem üblichen Agentenfilm kennt. Da ist so ein kleiner Metallbügel, da wird drauf rumgedrückt. Meistens ist die Handhaltung noch vollkommen falsch, aber man hat ja überall was auszusetzen. Und es gibt sogenannte Squeeze-Pedals, da hat man zwei Tasten. Da hält man an die eine Seite den Daumen, an die andere Seite den Mittelfinger. Das ist dann auf der einen Seite der Punkt und auf der anderen Seite der Strich. Und wenn man die zusammendrückt, macht das Ding dann auch ein da-da, da-da, da-da. Und damit kann man zum Beispiel, damit kann man dann wesentlich schneller geben. Und es gibt ja auch Leute, es gibt ja Wettbewerbe, die im Gehirn, also mit den Ohren, durchaus bis Tempo, ich glaube, 800 dekodieren können.
Okay, das klingt schon mal echt nicht schlecht. Und jetzt bin ich mal gespannt, also nur so für die Zuhörer, das war Macke. Die anderen haben sich vornehm zurückgehalten, aber Leute, das ist ein Wettkampf, ich will jetzt was sehen, ne? Na, ich möchte es jetzt ungern nochmal abspielen, weil ich glaube nicht, dass das, also das wirft unsere Zuhörer ja schon ein bisschen aus den Betten um diese Uhrzeit.
Ja, ich probiere es einfach mal. Ich habe die auch geliefert. Es ist nicht allzu schwer. Ich tippe auf RTTY.
Sagen wir es mal so, es waren noch zwei übrig und deine 50% waren daneben.
Schlechte Beispiele. In dem Fall, in dem Fall tippe ich auf PSK. Genauer PSK 31 höchstwahrscheinlich.
Ja, das war richtig. Ja, also PSK 31 war richtig, nachdem ich euch gesagt habe, dass das ist, was noch übrig bleibt.
Genau, die beiden sind, es kommt drauf an, was man jetzt nimmt. Je nachdem ist es, wenn die Signale klar sind, kann man es recht einfach rauskriegen. Die etwas verwaschen sind, ist es ein wenig verwechselbar. Aber beides, wie gesagt, immer noch digitale Betriebsarten. PSK 31 ist dann Phasen, Phase-Shift-Keying, ist einfach eine bisschen andere Variante, wer jetzt schon mal mit Signaltechnik und so weiter zu tun hat, kann da auch, weiß da auch mehr drüber. 31, weil es 31 Hertz Bandbreite hat, im Idealfall, ist also auch wieder recht sparsam, man muss mit den ganzen Ressourcen auch in der Luft, auch auf den Frequenzen recht sparsam umgehen, insofern ist es eine recht brauchbare Variante, um mit wenig Leistung und gleichzeitig noch frequenzsparsam oder bandbreitensparsam strecken oder einfach miteinander chatten oder miteinander kommunizieren zu können.
Das hat keine Fehlerkorrektur und das sind alles ganz viele Gründe, warum Microsoft das nicht entwickelt hat. Also man kann es mit wenig Hardware machen.
Es ist auch ein bisschen vergleichbar mit dem aktuellen Übertragungsmedium, wo man nicht uns hören kann, weil also Phasenmodulation, FM, Frequency Modulation, also es kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber gut, jetzt schauen wir nochmal nach unserem dritten. Also das ist jetzt dieses RTTY 75, was mir allein von dem Namen her schon sehr sympathisch ist.
Naja, TTY, also altbekannt Teletype halt, früher die ja, Datenübertragungsgeräte, also für einfach nur Buchstaben, irgendwo Anfang des letzten Jahrhunderts entwickelt, ist natürlich ein bisschen weiterentwickelt worden. Remote TTY halt diesen Fall, also RTTY oder RTTY halt dementsprechend, ist im Grunde ein ähnliches Verfahren, was halt dann halt darüber dann auch die ganzen Daten darüber ertragen kann.
Okay, das sind jetzt diese unterschiedlichen digitalen Betriebsarten. Aber das ist ja im Prinzip, das Problem ist mir als Netzwerktechniker, liegt das jetzt auf der Zunge, das zu sagen, also das ist jetzt quasi das Layer 4. Also das ist dann das Protokoll, wo die Informationen ausgetauscht werden. Aber es gibt ja noch ein paar Ebenen unten drunter, wo quasi... Also ihr habt da am Anfang was erwähnt mit Bändern und mit unterschiedlichen Antennen und Techniken und dass man das quasi mit, wenn man es in der Hosentasche hat, kann man nicht ganz so viel und wenn man da eine Antenne vom Berg runterfallen lässt, kann man da richtig viel und das wollten wir, glaube ich, noch mal ein bisschen detaillierter beschreiben.
Ja, machen wir gleich gerne, aber wo du gerade im Netzwerktechniker gesagt hast, das sind natürlich nicht alle digitalen Betriebsarten. Es gibt auch für die Leute, die sich im Linux-Kernel ein bisschen auskennen, bestimmt schon mal über den Ham Radio, also Ham Radio Support gestolpert. Das ist also der Support für Amateurfunk. Da gibt es auch so lustige Protokolle wie AX25. X25 kennen wir noch von früher, Paket vermittelt. Oder einige vielleicht, auf jeden Fall die Netzwerktechniker sind. Und das AX25 ist genau das gleiche über Amateurfunk. Also da gibt es auch komplette IP-Netze. Und wer sich immer mal gefragt hat, wo das 44-8 Netz hin ist, das ganze Class A, der kann nochmal nachgucken. Das ist weltweit für alle Funkamateure reserviert. Also es gibt ein komplettes Paralleluniversum.
Ist das... Nein, ich frage jetzt nicht. Das ist etwas zu abgefahren. Ich wollte jetzt irgendwie nach Provider Independent Network fragen. Aber
Ist es. Komplett Provider Independent.
Geh mir doch mal die Ebene runter. Ich meine, die Protokolle, die man fahren kann, die kann man ja erst machen, wenn man genug Infrastruktur unten drunter gelegt hat. Was ist denn da so... Sagen wir es mal so, ich möchte jetzt mal durchstarten und möchte aber jetzt nicht unbedingt den Lottogewinn rauswerfen, sondern fange erstmal an mit einem normalen Arbeiterlohn. Was kann ich mir denn da kaufen? Was kann ich mir denn da hinstellen? Womit habe ich denn da Spaß?
Also es geht natürlich los beim Selbstbau für die Leute, die da Lust dran haben, die sehr begabt sind. Die können bei 5 bis 10 Euro anfangen, wenn sie eine kleine Schrottkiste in der Ecke stehen haben und auf einer Spule, einem Kondensator, ein bisschen Draht und einer Batterie irgendwas zusammenbauen. Also ich kenne Leute, die haben ein sogenanntes 1-Watt-Logbuch, weltweite Verbindung mit nur 1 Watt. Die haben, ich glaube 3 Wochen, habe ich noch mit jemandem gesprochen, der hat mit 300 Milliwatt Sendeleistung Verbindung mit Schweden und also innerhalb komplett Europa Verbindung mit denen gehabt.
Vielleicht mal als Vergleich, so ein normales GSM-Telefon, hier so ein Handy, das macht so 4 Watt in der Regel.
Ja, 2 bis 4, je nachdem. Und ganz früher die Zehnertelefone hatten so 8 Watt. Zehnertelefon ist ein ganz guter Punkt. Einige kennen vielleicht noch diese Siemens C5-Telefone. Großer Kasten hat man früher in die Autos eingebaut. Liegt der Hörer oben so quer drauf. Waren tragbar, bedingt tragbar. Man hat sehr schnell eine Muskelkarte gekriegt, wenn man die längere Zeit durch die Gegend geschleift hat. Da das Zehnertz ja abgeschaltet worden ist und so bei 468 MHz lag, also ganz grob, 465 oder so, irgendwo so um den Dreh. Und das nächste Amateurfunkband da in der Nähe bei 440 MHz aufhört, das geht von 430 bis 440 MHz, da liegt es ja nahe, diese Dinger mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Das haben auch einige getan. Die haben dann die DSPs mal genau angeguckt, haben die Flash-ROMs mal angeguckt, haben mal just eine Firmware programmiert und dann haben sich noch ein paar Leute hingesetzt und haben das Ding umgebaut. Und die kann man also auf dem Flohmarkt recht günstig ersteigern. Ich habe bei mir 2 Stück für 14 Euro gekauft. Dann gibt es einen Umbausatz für, der kostet 29 Euro. Und damit hat man dann ein vollwertiges Amateurfunkgerät, das für ungefähr knapp 50 Euro. Und damit kann man dann schon im UHF-Bereich auf 70 Zentimeter, wir sagen mal QRV werden, also Sende- und Empfangsbereit werden.
Also es ist auch relativ einfach, Antennen dazu zu basteln. Man kann natürlich die nehmen, die angeschlossen ist. Ansonsten, da ist ein BNC-Anschluss dran. Wenn du noch ein altes Netzwerk zu Hause hast, kannst du einfach deinen alten BNC-Kabel nehmen. Manche davon sind eigentlich ganz praktisch. Die kann man super verwenden dafür. Du kannst dir quasi aus zwei Drähten eine Antenne zusammenbauen, Kondensator dazwischen basteln im Grunde. Ja, und hast dann für ein paar Cent tatsächlich irgendwie eine ordentliche Antenne, mit der du doch die Reichweite um einiges erhöhen kannst zu dem, was du vorher mit der kleinen Antenne hattest.
Gut, also ist jetzt Kosteninvestition jetzt nicht unbedingt eine Grundlage, die mich davon abhalten sollte, Amateurfunker zu werden. Was betreibt ihr denn so dieses Hobby? Ihr seid ja in Anführungszeichen fortgeschrittene Nutzer.
Ja, also wie gesagt, die Bandbreite geht da auf einer nach oben offenen Kostenskala weiter. Es gibt Geräte zum Selbstbehalt 5, 10, 20 Euro. Man kann da auch ein bisschen mehr Geld rein investieren. Fertige Geräte, die durchaus brauchbar sind, zum Beispiel als Handfunkgeräte, fangen in der Regel so um die 150 Euro an, können dafür dann auch eine ganze Menge. Die können dann Subtöne, die können auf mindestens zwei Frequenzbändern arbeiten. Und vielleicht noch ein Punkt, der recht interessant ist oder für viele Leute oder vielen Leuten jetzt das Blau aus den Augen nimmt. Verschlüsseln können die Geräte alle nicht und das ist auch in keinster Weise gefordert und das ist auch nicht gewünscht weltweit, auch beim Datenverkehr nicht, weil es ist ein öffentlicher Funkdienst, wo jeder seine Daten übertragen kann und sie im Prinzip auch jeder mitlesen kann. Und es ist halt eine eingeschworene Gemeinschaft untereinander, gibt es überhaupt keine Notwendigkeit zu verschlüsseln.
Also private Gespräche führt man dann eher auf einem anderen Weg?
Also private Gespräche kann man natürlich auch über Funk führen, aber man muss sich im Klaren sein, dass alles, was man über Funk macht, bestes Beispiel WLAN, kennen viele noch, WLAN unverschlüsselt. Ja, natürlich, das kann jeder mithören und so ist das auf dem Funk halt auch.
Ja, aber du bist davon abgeschweift. Also was habt ihr denn so im Keller oder auf dem Speicher oder von mir aus auch im Wohnzimmer? Was sind denn da so eure, wie lässt sich das denn ausdrücken? Kann man das irgendwie in Quadratmetern sagen oder in Kubikmeter oder in Wattleistung, die ziehen? Oder?
Man kann das also in Schiffscontainern ausdrücken. Es reicht also bei Weitem nicht, um so einen zu füllen. Ich habe zum Beispiel bei mir im Auto, meine Kollegen sagen immer, ach guck mal, da kommt das Stachelschwein wieder, weil ich so vier Antennen auf dem Auto habe. Die längste davon ist, glaube ich, knapp einen Meter 90, die habe ich aber selten drauf. Und das Funkgerät selber, was ich im Auto habe, ist nicht viel größer als ein Autoradio. Also vielleicht 2 Zentimeter länger und vielleicht 0,5 Zentimeter höher. Und damit kann ich also durchaus auch aus dem Auto rund um den Erdball funken. Das ist technisch überhaupt kein Problem. Zu Hause habe ich die gleiche Station stehen, habe auch so ein umgebautes Siemens C5-Telefon, dann noch Handfunkgeräte. Das sammelt sich so im Laufe der Zeit einfach ein bisschen was an. Es gibt natürlich auch so Top-Sendeempfänger, also Top-Transceiver, die dann durchaus sehr, sehr viel Geld kosten. Aber dafür muss man auch die passende Antennenanlage haben, sonst lohnt sich das einfach nicht.
Wie heißt das so schön? Nicht das Gerät macht das Hobby, sondern der Umgang.
Ja, ganz genau. Also natürlich ist ein schönes Gerät, macht es Spaß, mit einem tollen Gerät zu arbeiten und es macht viele Sachen einfacher, es nimmt einem vieles ab. Macht natürlich auch vieles komplizierter, weil es viel mehr Knöpfe hat und es ist elektronisch gesteuert, hat auf einmal eine Ethernet-Buchse, man muss noch einen zweiten LCD anschließen. Und das Gerät macht viele Sachen alleine, die man vorher elendig oft probiert hat, an irgendwelchen Knöpfen zu drehen. Jeder muss da für sich selber seinen Mittelweg finden. Es gibt Leute, die sagen, nee, ich schwöre auf meinen selbstgebauten Sender, das reicht mir hier so eine Spule und so ein Transistor. Und andere Leute sagen, ich muss das teuerste haben, kostet halt 16 oder 18.000 Euro, das ist mir egal. Hauptsache, ich habe das neueste Gerät da stehen und das sieht hübsch aus.
Also gut, wir haben jetzt schon festgestellt, dass man mit einer, sagen wir es mal, geringen Investition, ich meine, die Preise, die du eben genannt hast, waren ja noch nicht ganz im Computersektor. Da hab ich ja doch schon ein bisschen mehr Geld ausgegeben für meine Spielsachen. Dass man für eine relativ geringe Investition rund um den Erdkugel arbeiten kann.
Ja, richtig. Also wenn du irgendwas haben möchtest, was du halt mobil benutzen kannst, dass du es im Auto benutzen kannst zu Hause, dann bieten sich da diese Kompromissgeräte an, die möglichst viele Frequenzbänder vereinen. alles Wichtige dabei haben, schon ein bisschen digital sind. Dann bist du aber auch im Bereich von einem guten Notebook, also so irgendwas knapp über 1000 Euro, sind da relativ gut angelegt für ein kommerzielles Gerät. Oder du investierst halt ein paar Jahre deines Lebens und entwickelst so ein richtig schickes Funkgerät, da werden dir auch zigtausend andere Funkamateure für dankbar sein.
Entwicklung ist eigentlich auch noch ein ganz gutes Stichwort. Ihr habt ja vorhin gesagt, also nicht nur das reine Anwenden ist ein Bestandteil des Hobbys, sondern auch Forschung und Ausprobieren und auch Sachen erfahren. Du hast ja dann auch noch was gesagt mit den Sonnenflecken oder so. Also was ist denn da eigentlich so aktiv? Ich meine, den Kram sich kaufen, hinstellen, anschließen, läuft, das kann ich auch mit dem Fernseher.
Also ja. Spaß ist teilweise dabei einfach, kann ich irgendwo draußen Funkgerät oder Antenne basteln? Beispielsweise hatten wir jetzt irgendwie auf einer Jugendmesse im Sommer, saß was zusammen, hat ein bisschen auch den Amateurfunk vorgestellt dort. Und irgendwie so drei Stände weiter standen ein paar Leute, die haben Sonnen- oder Solarkocher vorgestellt. Also sprich irgendwie so was ähnliches wie Satellitenschüsseln quasi, nur ein bisschen runder, mit Spiegeln drin. Und innen drin kann man irgendwie einen Kochtopf hinstellen und das Wasser kocht irgendwann nach einer Zeit. Ja, wir sind mal hingegangen, haben da mal nachgefragt, konnten uns so ein Ding mal ausleihen und haben da innerhalb von einer halben Stunde eine Antenne quasi draus gebastelt, mit der wir auch irgendwie rumfunken konnten. Also da ist schon irgendwie der Spaß mit dabei und einfach dieses Ausprobieren, klappt das oder klappt das nicht, ne?
Ja, das war also auf dieser Jugendmesse, das war sehr, sehr angenehm. Da waren halt auch viele Leute dabei und viele Jugendliche, die sich dann dafür interessiert haben. Die gucken dann auch so, oh, Funke, ah, WLAN. Aber ich glaube, da kommen wir dann ein bisschen später nochmal zu.
Ja, und zwar ein bisschen später ist ein gutes Stichwort, weil wir haben hier einen Telefongast. Einen wunderschönen guten Tag. Mit wem rede ich denn da gerade?
Ja, moin, hier ist Sunny Fox. Hallo, grüß euch.
Tja, dann erstmal alles Gute zum Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Sunny Fox.
Ja, danke. In dem Alter, da sollte man eigentlich so spät nicht mehr auf sein.
Ich wollte gerade fragen, hat deine Pflegerin noch nicht ins Bett gebracht?
ich werde mich jetzt zurückhalten und nicht nach dem Baujahr fragen. Aber was mich noch interessiert hätte, ist, warum rufst du denn an? Was interessiert dich denn am Amateurfunk?
Gar nichts. Ich finde, also Leute, die dafür Zeit investieren, die müssen eigentlich total verrückt sein, also wie ich. Ich bin ja Funkamateur. Ich gehöre auch zu dem Kreis zu und wollte noch etwas hinzufügen, was man so machen kann, beziehungsweise, weil ja die Frage gerade aufkam, was muss man denn so investieren? Und auch wenn es halt manche nicht gerne hören, gerade so für, sagen wir mal, Leute, die jetzt, wie du schon sagtest, die nicht das Geld haben, vielleicht jetzt gerade mal die Prüfungsgebühren zusammenkratzen können. Am Anfang kann man den Einstieg eigentlich auch mit dem PC machen und der Soundkarte und ein bisschen Internet. Man braucht sogar recht wenig Internet, weil die Bandbreite sehr geringfügig ist. Das Ganze nennt sich Echolink. Das ist also ein Netzwerk, da kommen auch nur lizenzierte Funkamateure rein. Man schickt also zu den Leuten, die das Ganze, ja, also die Software entwickelt haben und das Ganze so bereitstellen, denen eine Fotokopie, also einen Scan der Amateurfunklizenz und dann wird man also auch erst freigeschaltet. Und man muss sich das vor, so wie wir vorhin auch schon erzählt haben, mit diesen Relais, mit diesen Handfunkgeräten, da sind einige, also da sind schon einige viele in Deutschland, sehr viele weltweit mit aufgeschaltet. Das heißt, diese Relais haben also eine Internetanbindung und ich kann mich zum Beispiel von hier, von zu Hause aus mit meinem PC zum Beispiel auf ein Relais in USA, irgendwo in Miami zum Beispiel aufschalten und kann dann mit Funkern, die in Miami sind, reden. Also Funken wäre jetzt, würde ich mir jetzt wieder böse Blicke zuhalten, aber man kann mit denen reden als lizenzierter Funkamateur. Und gerade für Leute, wie gesagt, die nicht das Geld haben am Anfang, ist das schon mal ein recht guter Einstieg.
Ist denn die eigentliche Qualität des Signals ähnlich schlecht wie vorhin dieses, ich sag jetzt ein böses Wort, aber wir haben die Übertragung eben, haben wir über Skype realisiert und naja, also es war ja doch eher schwach.
Also man kann denjenigen sehr gut verstehen, je nachdem welchen Dialekt er spricht und wie sein Mikrofon eingestellt ist, aber so normalerweise ist die Qualität eigentlich recht gut, aber man muss halt einfach mal sehen, womit die Jungs, was sie da wirklich gebaut haben. Also man braucht wirklich keine Bandbreite. Ich habe das zuletzt mal ausprobiert, als ich näher holländische Grenze war und hatte also kaum Handyempfang und habe dann irgendeine Ecke da in der Pampa gefunden, wo ich einen Balken hatte. Und ich habe diese Echolink-Verbindung hergestellt und habe keinen Unterschied gemerkt von der Sprachqualität zu dem, als wenn ich zu Hause bei meiner DSL-Leitung sitze. Also die haben wirklich die senden damit 9K6, glaube ich, muss man wirklich mindestens haben und es funktioniert halt einfach. Ne? Das ist halt, sagen wir mal, wirklich als Einstieg gut gedacht. Und auch wenn das vorhin gut mit dem Spruch, ist es ja nicht so wichtig mit dem Notfunk. Ich mache dazu seit ein paar Monaten eine recht interessante Sache und zwar mit Leuten von Skywarn, also das sind die Wetterbeobachter, Wettersturmjäger in den USA. Die sind dort nämlich, sagen wir mal, Amateurfunk hat ja auch da einen anderen, sagen wir mal, einen höheren Standwert, das ist also, sagen wir, auch bei den Notfall Teams einfach mehr eingebunden.
Ja, das ist ja dann auch das Problem, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wir haben ja unterschiedliche Zeitzonen. Und die Amerikaner haben natürlich ein Problem, weil die tagsüber arbeiten müssen, dass sie zu deren Nachtzeit auch irgendwie Leute kriegen, die das ein bisschen monitoren, ein bisschen im Auge behalten, wenn bei denen es halt ein bisschen dunkel ist.
Richtig. Also was dort genau gemacht wird. Also momentan bin ich da in einem Team mit drin. Die hatten mich halt auf der Messe mal angesprochen, ob nicht jemand, ob ich nicht da einfach mal Interesse hätte, da mitzumachen. Und zwar folgendes, zurzeit ist ja Hurricane-Saison in den USA. Und da passiert dann alle paar Wochen, dass nochmal so ein Hurricane auf Land klatscht. Und in den betroffenen Gebieten sind sehr viele Amateurfunkrelais. Und sehr viele Amateurfunkrelais haben dort diese Internetanbindung. So, jetzt passiert Folgendes. Wie in der betroffenen Region, die Relais, werden alle auf einen Echolink-Kanal mit draufgeschaltet. Das heißt, ich kann mich auf diesen Kanal einloggen und höre... Und die können auch mich hören, diese ganzen Relais, die dort in dieser Umgebung sind. So, was passiert dann jetzt? Ich gebe alle paar Minuten, je nachdem, wie die Meldungen reinkommen, aktuelle Wettermeldungen, Wetterwarnungen und so weiter, die ich halt hier vom National Hurricane Center in Florida bekomme. Die kommt man per Mail oder kann man die halt auch online abrufen. Und die Funkamateure, die da unterwegs sind oder da zu Hause haben, die kämpfen dann zum Beispiel sehr häufig mit Stromausfällen, haben aber, weil sie halt gute Funkamateure sind, eine sehr gute Notstromversorgung, hören dann mit die aktuellen Werte oder geben mir aktuelle Wetterwerte zum Beispiel. Das heißt, ich bekomme von denen die aktuellen Wetterwerte und gebe die direkt ans National Hurricane Center in Florida weiter. So, und so geht das dann halt weiter. Die erhalten von uns, was die erwartet, und wenn was kommt, kriegen wir die aktuellen Meldungen und geben die halt weiter, und die Meteorologen im National Hurricane Center verarbeiten das dann zum Beispiel in weitere Warnungen, können dann zum Beispiel kurzfristige Analysen erstellen und so weiter. Und das ist zum Beispiel auch Notfunk, den man machen kann. Und wie gesagt, Notfunk, für den man nichts investieren muss, weil ich denke mal, jeder sollte heutzutage schon einen PC und eine kleine Internetanbindung haben.
Einige auf jeden Fall.
Naja, und es ist ja auch im Vergleich zu einem Notradio, hat das dann diesen extremen Vorteil, dass man auch Neuigkeiten aus diesem befallenen Gebiet erhält. Also so nach dem Motto, wo ist denn los, hier ist doch gar nichts, die Vorhersage war falsch, oder mein Gott, hier geht Welt unter, die Vorhersage war trotzdem falsch. Also das ist ja dann doch bestimmt sehr wichtig, solche Informationen auszutauschen.
Richtig. Es ist auch so, dass diese Frequenzen, die hören also nicht nur Funkamateure mit. Wir bekommen dann Meldungen, dass zum Beispiel Krankenhäuser, die haben also wirklich im Krankenhaus eine Amateurfunkstation, die wissen, dass dieses Netz aktiv ist, und dann wird dann eingeschaltet. Die haben dann zwar was zu tun, aber die hören die ganze Zeit mit. Wenn dann halt irgendwas für das betroffene Gebiet kommt, wissen die Bescheid. Bei Hurricane Ike hatte ich das jetzt gehabt, da haben wir ganz aktuell zum Beispiel eine Dammbruchmeldung reingekriegt. Da funkte dann einer an, Jungs, ich bin jetzt gleich mal weg hier, weil der Damm ist gerade gebrochen. Das ist dann direkt beim National Hurricane Center. Und die wussten dann, alles klar, Dammbruch da und da. Das weitet sich dann da und da aus. Und dann gehen wir jetzt die Meldungen, hauen wir dann mal ordentlich raus. Ne? Also ja. Das ist schon eine sehr interessante Sache, eine sehr spannende Sache. Man muss auch sagen, die sind auch sehr begeistert, dass das halt jemand aus Deutschland mitmacht. Und dass sich da eventuell noch mehr Leute finden, die das auch machen. man muss halt natürlich, sagen wir mal, auch ein bisschen, ja, ist natürlich auch wichtig, dass man da auch dann auch teilnimmt zu den Schichten. Also wenn jetzt ein Hurricane kommt, bekommt man einen Schichtplan, kann man sich dann eintragen, dass man da auch natürlich dann mitmacht. Es ist, ja, man sollte recht gut Englisch können. Also ich habe mit Hurricane Ike angefangen. Das war natürlich, Hurricane Ike ist auf Texas aufgeschlagen. War natürlich, sagen wir mal, ein bisschen tricky das Ganze, weil es ist ja bekannt, dass die Texaner ja dialektfrei sprechen. Und ja, also wie gesagt, das so zu dem Thema, das wollte ich mal so ansprechen.
Ja, okay, Stanley Fox, dann vielen Dank für deinen Anruf. Hat uns sehr gefreut, dass du unsere Sendung so aufmerksam befolgst. Und du trinkst dir quasi dieses wunderschöne hessische Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, gut, dann das war jetzt ein wunderschönes Beispiel für Amateurfunk und wie er produktiv eingesetzt wird, und zwar bei irgendwelchen Unwetterkatastrophen in den USA. Ich denke mal, andere Landstriche auf der Weltkugel haben da bestimmt ähnliche Ideen. Ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, aber habt ihr zum Beispiel irgendwas mitgekriegt von den Taifun-Geschichten in Thailand oder?
Also in Thailand gab es eine relativ interessante Geschichte. Da war ein sogenanntes De-Expeditionsteam, also ein Team, was eigentlich ausrückt, um von Orten der Erde Betrieb zu machen, wo selten Funkamateure sind. Waren, ich glaube, 5 Deutsche waren vor Ort, als dann dieser Taifun kam und da große Landstriche zerstört hat, alles überschwemmt hat. Die haben sofort umgestellt auf Notfunkbetrieb und die Behörden unterstützt, die Familien unterstützt, dass da kommuniziert wurde. So ganz scheinbar unwichtige Nachrichten wie, ja, hallo, bitte sagt meiner Frau, ich lebe noch, haben die Funkamateure da übermittelt in 24-Stunden-Schichten, also in 12-Stunden-Schichten, die haben sich gegenseitig abgewechselt, sind immer wieder auf ein einsturzgefährdetes Haus hochgeklettert, um da ihre Nachrichten übermitteln zu können. Und die haben da quasi diese ganze angeblich nebensächliche Kommunikation aufrechterhalten. Die sind auch später dann von der Regierung in Thailand entsprechend mit einer Medaille belohnt worden und dürfen auf Lebenszeit da unten funken, sonst muss man da Gastlizenzen beantragen und das ist richtig teuer. Und das hat da also schon eine ganze Menge gebracht, gerade für die Leute vor Ort. Und der Amateurfunk ist einfach ein bisschen näher am Bürger als jetzt der behördliche Sicherheitsfunk, wo dann halt wirklich nur Einsatzkräfte drüber koordiniert werden.
Ja, und es ist vor allen Dingen auch wegen der Infrastrukturmenge, die benötigt wird, um die Kommunikation auch aufrecht zu erhalten, relativ schnell realisiert, weil ihr habt es ja eben schon geschildert, man braucht einen Kondensator, eine Batterie und ein paar Spulen und dann schon hat man so wenigstens ein halbwegs vernünftiges Gerät, mit dem man arbeiten kann. Und das sollte ja doch in der hochtechnisierten Welt fast überall auftreibbar sein. Ja gut,
also damit hat man den Sender. Da gibt es ein Beispiel von einem Piloten, der ist mitsamt seinem Flugzeug im Amazonas irgendwo abgestürzt und der hat dann aus seinem Flugzeug ein paar Drähte rausgerissen, da sind ja genug drin. War so ziemlich alles kaputt. Hier eine Spule, da noch ein Kondensator, Metallplatte und er hat sich dann eine Morse-Taste gebaut, hat so überlegt, ja, bei der Drahtlänge ungefähr die Frequenz hat die in den Baum geworfen, also diese Drahtschlinge. Hat dann, ich glaube, eine Stunde lang seine Position per Morsecode rausgegeben und er hat sich vorher schon ausgerechnet, das müsste eine Militärfrequenz sein, die wird bestimmt abgehört. Und es hat auch nur ein paar Stunden gedauert, bis dann wirklich Militärkräfte kamen und diesen Sender angepeilt und gefunden haben. Und so wurde er dann gerettet. Also was danach mit ihm geschehen ist, weiß ich nicht.
Naja gut, die Militärkräfte werden ihn nicht eingebuchtet haben, weil er eine Frequenz fälschlicherweise verwendet hat. Ich denke, wenn es um Lebensgefahr geht, ist selbst und dem Militär das Recht.
Ja, ich gehe da mal von aus. Also das ist dann, in Deutschland wäre es rechtfertigender Notstand, aber in Amazonas weiß ich nicht ganz, wie die da reagieren. Ich denke mal, am Anfang waren die nicht sonderlich glücklich, dass da irgendjemand auf deren Frequenzen irgendwelche Signale sendet, aber wenn die dann merken, dass es halt ein Notfunksignal ist oder viele kennen es auch als SOS-Signalen, das früher, glaube ich, auch QQQ war und dann wurde es irgendwann SOS. Das eine war von Marconi, das andere von einem anderen. Naja, auf jeden Fall sind das diese Notrufsignale und dann werden die das schon gemerkt haben und haben sich dann überlegt, dass sie den da rausholen.
So, und gerade diese Abkürzung QQQ und so weiter, die erinnern mich da an eine Kleinigkeit. Wir hatten da im Vorgespräch nochmal so eine sehr interessante Tatsache festgestellt, nämlich was passiert denn nach Beendigung einer Funkkommunikation? Also quasi Quid.
Also Quid, ja. es gibt mehrere Möglichkeiten. Also es gibt natürlich einmal die Abkürzung QRT, das heißt, ich stelle den Sendebetrieb ein. Es gibt auch SK für Silent Key, also ich mache jetzt wirklich absolut Sender aus und ich vermute auf das, worauf du hinaus möchtest, das ist das QSL und das heißt Empfangsbestätigung. Und dann gibt es auch gerade im Amateurfunkbereich gibt es dann Karten, nach einer getätigten Amateurfunkverbindung schickt man sich diese Karten zu, also sei es jetzt über eine Satellitenverbindung, die man gerne bestätigt haben möchte, würde ich dann ja auch gerne so, hallo, ich habe über eine Relaisfunkstelle auf der internationalen Raumstation, auf der ISS, mit irgendwem in, ich sag mal, Singapur gefunkt, dann hätte ich das schon ganz gerne als Andenken, damit ich irgendwann mit meinen 5000 Empfangsbestätigungskarten, also mit diesen QSL-Karten, dann irgendwann mal meine Enkel nerven kann. Weil dann bin ich alt, meine Enkel sind jung und die müssen mir einfach zuhören. Das gehört sich dann so. Und da haben wir im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen, dass es bei uns ja relativ toll ist, dass wir immer wissen, hey, wir haben da so eine Verbindung gehabt, die kriegen wir bestätigt. Bei größeren Radiostationen, also speziell im Kurzwellenbereich, ist das auch üblich. Wenn ich die höre, kann ich als sogenannter Shortwave-Listener, das ist VTN-Experte, der macht das auch sehr, sehr häufig, an genau diese Stationen Karten schicken, also an diese Radiostation, und die antworten tatsächlich mit einer QSL-Karte, das ist dann meistens ein Bild von den Antennen drauf, und schicken dann entsprechende Karte zurück. Und das wäre ja auch mal was hier für das Studium, einfach mal zu gucken, wer hört denn die Sendung überhaupt? Da habt ihr ja auch überhaupt keine Rückmeldung, weil, ich meine, es ruft immer mal einer an, das könnte ja auch ein bisschen mehr sein.
Ich kann man sich bestimmt schon über eine QSL-Karte aus Heidelberg freuen.
Ja, ich würde mich sehr über QSL-Karten freuen. Allerdings haben wir da jetzt natürlich noch keine Vorlage oder Ähnliches oder irgendwas Annäherndes vorbereitet. Aber ihr kennt ja quasi unsere Standard-E-Mail-Adresse, also info@cradar.de und also info, dann das Klammeraffensymbol. C-Radar Chaos Radio Darmstadt radar.de. Und es wäre auf jeden Fall cool, da ein paar QSC-Karten zu kriegen und mal zu gucken, wer uns denn eigentlich zuhört und vor allen Dingen auch, also ich meine, antworten würden wir selbstverständlich, also das versteht sich ja von selbst. Und wir würden dann auch ein ganz schickes Bild von unserer entsprechenden Sendeantenne mit schicken oder auch Bilder von unseren Servern, wo ihr das runterladen könnt. Und das wäre dann eigentlich auch noch wichtig. Also, dass ihr dann einfach...
Ich probiere das mal gerade ganz kurz zusammenzufassen.
Ja.
Also, alle Hörer, bitte Empfangsberichte an eben genannte und gleich nochmals genannte E-Mail-Adresse schicken, reinschreiben, wie toll ihr C-Radar findet, und wie gut ihr C-Radar empfangen könnt und ob ihr es über einen Livestream hört oder ob ihr es tatsächlich terrestrisch über die Antenne empfangt.
Genau, und die Adresse ist info@c-radar.de. Da einfach mal eine QSC-Karte hin, mit welcher Methode ihr uns empfangt und vielleicht ein bisschen Feedback, was ihr toll findet, was ihr nicht toll findet. Aber das ist nicht zwingend notwendig. Erstmal interessant wäre generell eine Möglichkeit oder ein genereller Hinweis, dass ihr uns hört. Und das würde uns freuen.
Ja, zu dem Thema Hören. Eine Geschichte, die ich immer wieder ganz gerne erzähle. Viele kennen sie schon, weil ich sie so gerne erzähle. Es gibt ja ganz viele Betriebsarten. Also wir hatten jetzt digitale Betriebsarten, analoge Betriebsarten, die kurzen Wellen werden an der Atmosphäre reflektiert und so schaffen es um die ganze Welt. VHF, UHF, also die kürzeren Wellen, die schaffen das nicht. Und es gibt Leute, die machen das dann so im Gigahertz-Bereich. Mal zum Vergleich, so ein WLAN, das arbeitet bei 2,4 Gigahertz. Und es gab schon 1990 Leute, die haben auf 10 Gigahertz rum experimentiert. Klingt jetzt unheimlich viel, ist es heute gar nicht mehr. Aber die Leute haben sich überlegt, Mensch, der Mond, der ist toll, der sieht doch aus wie eine Scheibe. Erde könnte ja auch eine Scheibe sein. Wir nehmen jetzt den Mond einfach mal als natürlichen Reflektor. Erde, Mond, Erde nennt sich das. Ist überhaupt kein Hexenwerk, aber bei 10 GHz wird das schon anstrengend. Die Leute, die Satellitenfernsehen gucken, Astra zum Beispiel sendet auch so bei 10, 11 GHz. Das kann da schon ganz hakelig sein, wenn die Antenne mal 2 cm nach links oder nach rechts steht, dann ist auf einmal das Bild weg. Das ist beim Amateurfunk natürlich genauso. Jetzt braucht man recht große Antennen. Und das werde ich nie vergessen, Titelbild von der Clubzeitschrift. Da ist einer in seinem Garten, der steckt seinen Kopf durch den Fokus der Antenne, also ein großer Parabolspiegel mit, ich glaube, es waren 8 oder 10 Meter Durchmesser. Und den hat er dann gegen den Mond ausgerichtet und hat da eine Erde-Mond-Erde-Verbindung versucht. Also das fand ich schon ziemlich eklig, aber noch ekliger fand ich, dass ihm einer geantwortet hat.
Also hat er den Kopf da nur durchgesteckt, um den Mond wirklich anpeilen zu können, oder hat er den Kopf da auch drin gelassen, während er gesendet hat?
Also den Kopf hat er natürlich nur durchgesteckt, um sich den braten zu lassen. Nein, Quatsch, Blödsinn. Das war natürlich nur fürs Foto, einfach zu zeigen, wie groß diese Antenne ist, weil auf so einem A4-Blatt kommen so 10 Meter durchmessender Spiegel nicht wirklich gut rüber, wie groß der ist, weil der ist ziemlich seitefüllend.
Man kann den Mond auch anpeilen, ohne dass man da jetzt durchguckt.
Man kann den Mond auch, man weiß ja ungefähr, wohin so ein Parabolspiegel schaut oder schielt. Das waren damals ja noch keine Offset-Spiegel, wie sie jetzt viele kennen, wo dann unten so ein Arm dran ist, sondern meistens waren da so 3 Arme drin. Und den konnte man dann wie so ein Topfdeckel recht einfach Richtung Mond ausrichten. Es gibt heute auch noch viele Leute, die das über den Mond machen, dann halt auf anderen Frequenzen. 10 GHz ist nicht ganz so besiedelt wie andere Bänder. So 2,70 Meter und ja auch so 2,4 Gigahertz, halt wo WLAN ist, das ist da schon ein bisschen bevölkerter. In dem Bereich dürfen wir übrigens 75 Watt Leistung machen, was dann die Augen von vielen Leuten etwas, oder die Herzen von einigen Leuten etwas höher schlagen lässt. Wenn die Augen höher schlagen, gibt das, glaube ich, Flecken.
Also ich habe beispielsweise meine erste Empfangsbestätigung von Matte gekriegt, da hatte ich noch keine Lizenz gehabt. Es war auf einer Clubveranstaltung und irgendwann hörte man im großen Saal nur noch die Funkamateure über die Lautsprechanlage, was daran lag, dass die quasi auf demselben Frequenzbereich gearbeitet haben wie die Funkmikrofone, die wir dort verwendet haben. Ich bin dann irgendwie hochgerannt zum Funkamateur und meinte so, ich kriege die ganze Zeit euch nur euch da unten im großen Raum rein und Macke macht nichts anderes, als mir eine QSL-Karte auszufüllen und dementsprechend die Empfangsbestätigung durchzugeben.
Es war eine bestätigte Verbindung, also er hat mich gehört, er hat mich laut gehört und deutlich, konnte das Rufzeichen verstehen und konnte mir so Bestandteile des Gesprächs sagen und dann wird diese Verbindung natürlich bestätigt. Und dieser Kurzwellenhörreport muss ja irgendwie so auf Papier gebannt werden und da haben wir entsprechend viele QSL-Karten verteilt. Das lag aber auch mit dran, dass viele Kabel umgeschirmt sind und dass die moderne Technik, also ich wage mich gar nicht hier drin ein Funkgerät einzuschalten, dass die moderne Technik bei weitem nicht mehr so störunempfindlich ist, wie sie das vor ein paar Jahren noch waren. Also wir hatten mal auf einer LAN-Party, viele kennen das, wo so ganz viele Jugendliche zusammensitzen und rumzocken, mein Funkgerät neben den Rechner gehalten. Der hatte dann nur eine Plexiglasscheibe vor und der ist dann auch prompt ausgegangen.
Nein, bei mir wird der Monitor immer heller, wenn ich mein Funkgerät neben den Rechten einschalte. Also.
Übrigens, ich habe mich gerade mal in mein Webmail-Konto eingeloggt, weil ein echter Admin hat ja auch ein eigenes Mail-Konto auf dem eigenen Server. Und erste QSL-Karte, Standort Darmstadt. Methode Stream, da im Keller und kein Radio. Verständlichkeit gut, aber irgendwie nur Mono. Also,
hervorragend. Ich empfehle, ein zweites Radio zu nehmen und auf die andere Seite zu stellen.
ich werde jetzt natürlich nicht seinen vollen Namen nennen, aber Philipp, herzlichen Dank für die Karte und wir werden dir natürlich eine Antwort senden. Dann auch nochmal vielen Dank an die Studiogäste heute. Ich hatte echt Spaß mit euch eine Sendung zu machen. Das war definitiv lustig. Wir werden das mit den QSL-Karten mal beibehalten, mal gucken, was passiert. Vielleicht werden wir dann nochmal euren Aufruf aufzeichnen und den dann entsprechend wiederholen. Und jetzt habe ich gehört, kommt nach dem nächsten Musiktitel nochmal eine kleine Ankündigung oder eine kleine Erklärung zu U23-Aktionen in Mainz. Da bin ich auch nochmal ganz interessiert und da unsere Sendezeit ja so langsam aber sicher sich dem Ende zuneigt, möchte ich das auch noch hören. Also abgesehen davon, dass also ich denke mal, bei Amateurfunk gibt es bestimmt noch zwei, drei Sachen, die es da noch zu sagen gäbe.
Es gibt noch so viele Sachen, also wir könnten damit, glaube ich, ganze Tage füllen, aber wir haben ja genug Veranstaltungen, wo dann auch viele Leute, die heute am Stream hängen, dann so oder so mal da sind oder im Zweifelsfall einfach nochmal auf www.chaoswelle.de vorbeischauen. Da ist alles Wichtige und Unwichtige verlinkt und da gibt es noch Infos und sonst einfach entsprechend Mail an uns. Wir sind zu finden, wie gesagt, mein Rufzeichen ist DK7MS. Suchmaschine des geringsten Misstrauens findet mich leider oder Gott sei Dank. Und wenn da noch Fragen sind, beantworte ich die auch gerne offline. Also mir hat es ja Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören und ich gehe mal davon aus, wenn wir genug Interessenten gefunden haben, können wir vielleicht nochmal eine Amateurfunksendung quasi Advanced, The Basics, Fortgeschrittene, wie auch immer und wir können uns ja dann nochmal drüber unterhalten.
Also ich weiß, es gab mal Versuche, Morsekurs über Radio zu machen, das ist nicht sonderlich gut angekommen, weil das ein Großteil der Hörer eher als störend empfunden haben, aber ich bin dafür alles offen.
So, wen haben wir denn jetzt hier zu hören? Hallo Mainz, wen höre ich da, wen habe ich da?
Ja, ich bin der Jonas aus dem Chaos Computer Club Mainz, der in Wiesbaden sitzt.
Hallo Jonas, grüß dich. Wir lösen den Ristiger mal ein bisschen ab, dass der ein bisschen Stimme schonen kann.
Ach, Stimme schon, ihr übertreibt.
Ja. Also hier ist wieder Goffer am Mikrofon und wir wollen es jetzt ein bisschen thematisiert, ein bisschen über U23 und alternative Jugendprojekte unterhalten. Und wir haben in Darmstadt ja das U23-Projekt zusammen mit den Kölnern. Pühlern ist ja auch eben im Studio gewesen und hätte auch was dazu berichten können. Ihr habt in Mainz eine andere Variante von Jugendprojekt ins Leben gerufen.
Ja, und zwar noch ein Stückchen jünger als U23 in der Regel. Wir machen mit der Stadt Wiesbaden, besser gesagt dem Kulturamt und Sozialamt zusammen, ein Ferienprogramm, was wir jetzt zum fünften Mal in den Herbstferien veranstalten. Und zwar bauen wir Lego-Roboter mit Lego Mindstorms.
Lego-Roboter. So Lego-Steine oder?
Ja, du hast Lego-Technik im Prinzip und dazu hast du einen Controller, den du programmieren kannst über USB.
An wen richtet sich das Ganze? Bei uns in Darmstadt ist der U23 wirklich so zwischen 18 und 23.
Die Kinder sind im Alter von 12 bis 15 Jahren. Davon haben wir 10 Stück bis jetzt gehabt und diesen Herbst haben wir jetzt 12.
Mhm. Diesen Herbst, das heißt, das ist ein Ferienprogramm, das heißt in den Herbstferien jetzt.
Das ist 5 Tage lang, jetzt die erste Woche und jeden Tag von 10 bis 15 Uhr.
Mhm. Sind noch freie Plätze bei euch im Moment oder?
Leider nein. Das Ferienprogramm ist restlos ausgebucht. Es stehen, glaube ich, derzeit 20 Leute auf der Warteliste und es wurde innerhalb von einer halben Stunde ausverkauft.
Innerhalb von einer halben Stunde?
Exakt.
Aha. Unkostenbeitrag für dieses Ferienprogramm?
Kann ich nicht genau sagen derzeit. Es sind 50 Euro, wobei Teilnehmer, die eine Familienkarte haben. Familienkarte wird vom Amt für Soziales und Kultur in Wiesbaden ausgegeben und kriegen dann Familien mit mehr als 3 Kindern, Hartz IV, beziehungsweise Alleinerziehende, die zahlen nur die Hälfte des Betrages. Weiterhin muss man dazu sagen, dass die Stadt dann nochmal denselben Betrag, den sie an Kursgebühr einnehmen, drauflegen.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also 5 Tage lang kommen die Kinder morgens, werden abgegeben von ihren Müttern oder wahrscheinlich sind Erziehungsberechtigte, die noch dabei sind, oder?
Ja, also die Hälfte kommt, kommt dann alleine. Also am ersten Tag sind meistens die Eltern mit dabei. Und die dürfen dann alleine auch später nach Hause, klar.
Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Also da, wie viele Pakete habt ihr so? Wie viele Gruppen bildet ihr von den ganzen Menschen, jungen Jugendlichen?
Wir haben jeweils pro zwei Kinder ein Paket und einen Computer.
Und was wird da gebaut? Ist das vorgegeben oder wird jeden Tag was anderes gebaut oder macht ihr Softwareentwicklung? Oder?
Es gibt quasi fünf Standardmodelle und die ersten zwei Tage bauen die Kinder meist die und meistens ist es so, dass sie sehr schnell dann selber anfangen, sich was auszudenken etc. Du musst da nicht viel Großvorgaben machen. Also wir haben beim ersten Programm bemerkt, dass die Kinder einfach bauen wollen und Spaß haben wollen und sich selber was ausdenken wollen. Die fragen uns dann halt, wie kann ich das jetzt so programmieren oder sonst wie, aber also die sind da ziemlich selbstständig.
Mhm. Kannst du was zur Programmierung sagen? Wird das am PC programmiert oder ist das eine eigene Steuereinheit? Was ist das für eine Programmiersprache? Oder?
Es wird am PC programmiert und zwar mit einem System, was auf LabVIEW von Texas Instruments basiert. Und das muss man sich vorstellen, das ist ein grafisches System, wo man einzelne Blöcke hat, die man miteinander verbinden kann und grafisch quasi eine Anwendungslogik abbildet, die man dann auf das System überträgt, also auf die Steuereinheit.
Mhm. Das Projekt ist jetzt in den Herbstferien. Ist das jedes Mal bei euch in den Ferien? Bietet ihr das öfters an im Jahr?
Ich denke, also bis jetzt haben wir es nur Sommer und Herbst gemacht. Wir überlegen, ob wir es nächste Osterferien wieder anbieten. Und eventuell werden wir nächste Sommerferien zwei Wochen anbieten, weil es einfach so nachgefragt ist.
Mhm. Und ihr seid ja auch ehrenamtlich, das heißt, ihr seid ja ein eingetragener Verein. Wie ist die Beteiligung bei euch von den Mitgliedern? Aus welchem Ansatz macht ihr das? Aus welchem Grund macht ihr das?
Zum einen ist der Grund gewesen, warum man dieses Programm angefangen hat, wir würden doch gerne Lego Mindstorm-Roboter haben und wir haben eigentlich kein Geld dafür. Ja, das hat sich dann so entwickelt. Wir haben mit der Stadt gesprochen und die haben gesagt, ja klar. Wir haben dann mal so fünf Kisten gekauft und die zuerst vorgelegt und das hat sich dann mit zwei Programmen refinanziert. Und natürlich ist der Ansatz so, naja, IT-Grunderziehung und Programmierstrukturen zu vermitteln frühzeitig und halt Jugendarbeit zu machen, quasi sich den Nachwuchs heranzuzüchten.
Mhm. Wie viele Tutoren habt ihr aus eurer Gruppe, die das regelmäßig machen?
Stammtutoren, würde ich sagen, sind drei Leute und wir versuchen immer einen großen Teil unseres Vereines zu involvieren, sagen, selbst wenn ihr jetzt irgendwie nicht die Woche Zeit habt, kommt mal für ein paar Stunden vorbei, schaut es euch an, etc.
Wir haben in Darmstadt ja das U23-Projekt und wir haben das bei uns so gemacht, dass U23 sowohl für die Teilnehmer als auch für die Tutoren gilt. Das heißt, wir haben auch gesagt, okay, die Tutoren, die jetzt da vorne stehen, vor der Gruppe, die entsprechend das beibringen sollen, die taktisch das aufarbeiten sollen, das heißt Folien erstellen und das eben versuchen rüberzubringen, auch, dass die auch ein bisschen sich weiterbilden, schulen über die Art und Weise. Ist das ein ähnlicher Ansatz bei euch?
Leider würde ich sagen, dass wir von der Altersstruktur her schon eher auf Studenten bis älter beschränkt sind derzeit. Wir versuchen jetzt unsere jüngeren Mitglieder stärker zu involvieren und ich denke, dass wir sicherlich jetzt auch ein ähnliches U23-Programm im nächsten Jahr anfangen wie Darmstadt bzw. Köln.
Ja, ich denke mal, dass sich da bestimmt ein Tausch entwickeln kann, weil wir sind nämlich auch ganz heiß auf euer Mindstorm, dass wir auch mal so ein Paket kriegen und ein bisschen selber basteln können. In der Tat ist es so, dass wir Tutoren oder auch die, die das im Hintergrund ein bisschen betreut haben, auch unwahrscheinlich viel Spaß an den Geräten hatten. Das heißt, wir haben zum Beispiel am ersten Wochenende uns getroffen, haben unseren Bauteil, wir machen so Mikrocontroller, Bauteile mussten wir zusammenlöten Und das war für uns also auch dann wieder so eine praktische Erfahrung und das hat auch Spaß gemacht. Und jetzt, wenn der Kurs bei uns, ich glaube die Woche war der sechste Abend, der ist bei uns zu Ende gegangen, der erste Durchlauf, haben wir auch endlich Zeit, mit den Geräten ein bisschen zu spielen.
Bei uns war es so, wir haben evaluiert, wie lange man für ein einzelnes Modell braucht und vier Erwachsene haben für ein Modell es zusammenzubauen und zu programmieren 3 Stunden gebraucht. Ein einzelnes Kind, was sich mit seinem anderen Gruppenkollegen nicht so verstanden hat, hat innerhalb von 1,5 Stunden das Modell fertig zusammengebaut und programmiert.
Okay.
Ja, das ist ein bisschen abschreckend. Also ich muss sagen, da fehlt es bei uns noch. Wir wollten es immer haben, aber es wird längst nicht so viel mitgespielt, als wir uns das mal vorgestellt haben.
Mhm. Was kann man Praktisches daraus bauen? Also wir hatten bei U23 letzten Jahre zum Beispiel so ein Easer-Rape, wo die Kölner die Fenstersteuerung drüber machen. Wir haben das irgendwie, glaube ich, per PC-Steuerung sehen sie, wann, also im PC kann man angucken, auf einer Website, ob die Fenster geschlossen sind.
Praktisches, also wir haben angefangen, mal die Kinder zu motivieren, einen Kartenmischroboter fürs Pokerspielen zu bauen.
Glücksspiel bei Jugendlichen, okay.
Ja, und im letzten Ferienprogramm hat tatsächlich ein Kind ohne äußerliches Zutun einen einarmigen Banditen gebaut.
Wahnsinn. Gut, dann danke ich dir. Magst du noch was erzählen über Chaos Mainz, wo du heute schon mal hier bist und ein bisschen Werbung für euch machen, wann ihr euch trefft? Und
Wir treffen uns jeden Dienstag um 19 Uhr in der Kreativfabrik Wiesbaden. Die ist gegenüber vom Schlachthof Wiesbaden, ungefähr 1 Kilometer vom Bahnhof entfernt, also sehr nah. Weitere Informationen über den Ort etc. und Aktuelles kann man auf www.cccmz.de bekommen.
Gut, dann danke ich dir.
Ich danke.
Von Sierra, da haben wir noch ein bisschen volles Programm. Am Mikrofon ist der DJ Spock, den wir hier begrüßen.
Hallo, guten Abend. Am Telefon, genauer gesagt.
Genau, am Telefon zugeschaltet, deswegen haben wir die Musik gerade ein bisschen unterbrochen. DJ Spock, du warst im September, ungefähr zur gleichen Zeit, wo wir die Mitterrhein-Main-Chaos-Days hatten, im Kontrollzentrum der ESA.
Ja, genau. Also es war sogar genau am gleichen Wochenende, wo die MRM-CDs stattgefunden haben. Und an dem Tag gab es ein Manöver, nämlich von der Rosetta-Sonde. Die ist an einem Asteroiden besonders nah vorbeigeflogen und habe da einige Fotos und Messungen durchgeführt. Und das war ein einzigartiges Manöver. Und deswegen hat die ESA so eine Presseveranstaltung gemacht an zwei Tagen, an Freitag und Samstag. Freitag war der eigentlich, war der, also da konnte man, also da hat dieses Manöver stattgefunden und am Samstag gab es dann die Pressekonferenz. Und ja, ich war an beiden Tagen da. Das war leider nicht direkt im Kontrollzentrum der ESA, aber ich habe es dann trotzdem geschafft, noch reinzukommen. Aber genaueres darüber erzähle ich in der nächsten Sendung, und zwar nicht CERADA-Sendung, sondern in der ARADA-Sendung. Wann ist die nochmal genau, Björn?
Ich glaube, die ist am 27. Oktober von 21 bis 23 Uhr.
Und die wird natürlich auch gestreamt, also kann man sich anhören. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall auch in einer CERADA-Sendung darüber berichten. Ich habe einige Interviews gemacht mit einigen Verantwortlichen von dem Projekt und habe einige interessante Informationen zusammen sammeln können. Und natürlich, jetzt ist ja auch schon ein bisschen Zeit vergangen, das heißt, die Daten konnten überhaupt empfangen werden. Das hat, glaube ich, mehrere Wochen gedauert. Es könnte sein, dass sie sogar noch dabei sind, die Daten zu empfangen. Und zwar die Daten nur von diesem Vorbeiflug. Und natürlich, einige werden auch ausgewertet sein, deswegen werde ich in der Sendung dann auch berichten, was man Tolles herausgefunden hat.
Ich glaube, du hattest erwähnt gehabt in einer der, ich glaube im Vortrag oder was du da gehalten hast bei den Emeriter Rhein-Main-Chaos Days, beim Empfang gab es so einige Probleme. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen mit dieser.
Ja, genau, für die Amateurfunker.
Genau.
Also interessant ist, das Signal zum Beispiel von der Sonde bis zur Erde während des Manövers hat 20 Minuten gebraucht. Also die Sonde ist eine Entfernung von 20 Lichtminuten von der Erde gewesen. Und während des eigentlichen Manövers konnte man leider gar kein Signal empfangen, weil die Antenne, die die Signale zu der Erde schickt, sich auf die Erde immer ausrichten muss. Und das war während des Vorbeiflugs nicht möglich, weil die Sonde sich immer zu den Asteroiden hin drehen musste, damit die Instrumente darauf ausgerichtet sind. Und die sehr große Antenne konnte nicht so schnell nachjustiert werden. Und deswegen gab es dann anderthalb Stunden Funkstille. Und dann, als man dann das Signal empfangen hat, konnte man leider nur ein Telemetriesignal empfangen und keine Daten. Denn eine Empfangsstation von der NASA, die die Signale empfangen sollte, hatte ein Hitzeproblem, hat man gesagt, also das war die offizielle Erklärung. Was da genau passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt wirklich schon herausgefunden und veröffentlicht hat. Bis zu der Sendung werde ich versuchen, das herauszufinden. Ja, auf jeden Fall, ich denke, die Geräte, mit denen da gefunkt wird, da hätten unsere Amateurfunker sehr viel Spaß mit.
Klingt sehr interessant. Gut, dann machen wir nochmal Werbung für deine Sendung. Am Montag, 27.10., 21 bis 23 Uhr, gibt es ARADA. ARADA steht für, wir sagen immer akademisches Radio, aber steht allgemein für aus Wissenschaft, Umwelt und Technik.
Ja, also es ist nicht nur was für Akademiker.
Nein. Es geht in unsere Reihe rein. Mit CERADA haben wir angefangen. Spaßeshalber haben gesagt, okay, wir machen ein bisschen zum Testen für uns, dass wir ein bisschen Moderationstraining für uns kriegen, die Sendung BERADA. Mittlerweile machen wir auch ARADA, also im Prinzip drei Computersendungen, die über einen Monat verteilt werden, und es lohnt sich immer mal wieder reinzuhören.
Ja, und du hast ja noch den Vortrag erwähnt, den kann man sich auch runterladen, also wenn jemand jetzt schon ein bisschen was Genaueres darüber wissen möchte, kann man sich das Video runterladen, und zwar auf ftp.ccc.de, und da gibt es Veranstaltungen und mit Ramein Chaos Days und dann natürlich die neuesten, die Videos, da kann man den Vortrag finden. Ansonsten paste ich gleich den Link nochmal in den Channel.
Gute Idee, ja.
Ja, und ja, ansonsten sind wir, glaube ich, jetzt mit der Zeit schon fast am Ende, oder?
Genau, wir haben jetzt, im Prinzip können wir jetzt gleich die Abmoderation machen. Ich bedanke mich fürs Zuhören heute. Ristecker hat das Studio gerade verlassen mit den Leuten von Amateurfunk. Mhm. Und Jonas sitzt immer noch hier. Ich sage mal, wir machen jetzt eine kleine Dreierrunde. Hauen jetzt einfach mal ins Mikro schon rein. Tschö, Leute, macht's gut. Bis zur nächsten Sendung. CERADA, BERADA oder ARADA. Am Mikrofon war Goffer.
Und Jonas, ich wünsche eine gute Nacht.
Und von mir auch eine gute Nacht.